Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gratis-Dokument von www.bandologie.de. Heute gibt es ein Gespräch mit dem Folkrock-Schlagzeuger Stefan Brunner von der Band Schandmaul. Die Band Schandmaul ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Unter anderem hatten sie 7 Alben in den deutschen Albumcharts. 2 davon waren Top 10, 3 weitere Alben der Band waren sehr dicht dran an den Top 10. Insgesamt hat die Band über 500.000 Tonträger verkauft, also über 500.000 Tonträger, die von Schandmaul an die Fans verkauft wurden. Wir werden gleich darüber sprechen, wie es die Band geschafft hat, 1.100 Fans mehr zu ihrem Konzert nach München zu bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, und zwar bei Bernd Schweinar, dem bayerischen Rockintendanten. Der war nämlich neulich hier bei mir in Berlin. Wir haben uns auf ein Essen getroffen am Abend und dann hat er mir von dieser Band erzählt und hat mir diese Geschichte erzählt, die ihr gleich erfahren werdet. Und ich habe gesagt, nee, das haben sie nicht gemacht. Und er sagt, doch, Nils, das haben sie gemacht. Und wäre das nicht mal was für Bandologie? Was hältst du davon, wenn du mit dem Stefan Brunner mal sprichst? Ich habe selbstverständlich dankend zugesagt. Er hat einen Kontakt hergestellt. Ich freue mich sehr, dass Stefan Brunner zugesagt hat. Und es wird natürlich gleich, das muss ich ja fast schon nicht mehr erwähnen, aber bei Bandologie hagelt es natürlich gleich Tipps für Newcomer-Bands und für andere Musiker. Möglicherweise auch für den einen oder anderen etablierten Musiker, der sich hier noch was abgucken möchte. Oder vielleicht interessiert es auch einige Fans, was in der Band abgeht. Stefan ist ein sehr netter Typ, wie ich festgestellt habe, und erzählt ganz offen, was die Band macht. Und er verrät auch sozusagen Geheimnisse, ja, was die Band so treibt, damit sie so erfolgreich sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören, viele lehrreiche Erkenntnisse und alles Gute, euer Nils Kolonko. Stefan Brunner von Schandmaul im Gespräch mit Bandologie.
Brunner?
Hallo, hier ist der Nils Kolonko.
Hallo, servus, guten Tag.
Herzlich willkommen, Stefan Brunner von der Band Schandmaul. Ich freue mich, dich am Telefon zu haben.
Ja, freut mich ebenso. Schönen guten Nachmittag.
Ich habe gerade im Internet etwas recherchiert über euch und auch gestern schon. Ich war erstaunt, wie viel ich über euch da finden konnte und wie gut ihr aufgestellt seid. Ich möchte heute mit dir über eine spezielle Sache sprechen, wie ich dir schon per E-Mail angekündigt habe, über diese Busaktion. Wenn es dir recht ist, würde ich gerne eure Band kurz vorstellen. Wenn was falsch ist, solltest du mich ergänzen und dann würde ich gerne über diese Busaktion sprechen.
Ja, gerne, wie du willst.
Also, eure Band Schandmaul, ihr habt diverse Alben rausgebracht mittlerweile. Ihr wart mit 2 Alben davon in den Top 10 mit Anderswelt und mit Leib und Seele. Andere Alben waren kurz davor, wie Pech und Schwefel, Platz 13, Kunststück auf Platz 12 in den Charts. Und das letzte Album, Sinfonie, auch Platz 12 in den Charts. Ihr habt einen umfangreichen Shop auf eurer Webseite. Ich war echt erstaunt, was ihr da alles drin habt. Ihr seid eine mittelalterliche Folk-Rock-Band und euer Sound zeichnet sich dadurch aus, kann man glaube ich so zusammenfassen, dass ihr mehrere besondere Instrumente benutzt, die man sonst nicht so häufig hört.
Richtig, genau.
Ihr habt bisher 3 Preise gewonnen, Deutschen Folkförderpreis 2000, den Bayerischen Rockpreis Pickup für eure Newcomer Foundation, beziehungsweise Newcomer Music heißt es bei euch. Ihr macht also, ihr macht einen eigenen Newcomer-Wettbewerb und ihr wart 2009 für ein Echo nominiert.
Genau, richtig.
Ich fand an eurem Shop, also euren Shop fand ich besonders interessant. Das würde ich gerne kurz ausführen, weil, wie du möglicherweise weißt, richtet sich Bandologie an Bands. An andere Musiker. Und ich stelle immer wieder fest, bei Bands, die gut funktionieren, die haben meistens ein breit aufgestelltes Verkaufsspektrum, Produkte, die sie verkaufen können. Und bei Bands, wo es nicht so richtig zündet irgendwie, da ist das häufig nicht der Fall. Die haben häufig keine Produkte, die sie verkaufen können. Ich habe eine Unmenge von Produkten gefunden, die man bei euch kaufen kann. Irgendwie Ringe, Gürtel, Taschen, all so ein Kram.
Naja, es ist halt so ein bisschen, gut, die Band gibt es natürlich auch schon seit 11 Jahren. Und wir haben uns halt auch immer mal wieder so umgehört, was denn so der ein oder andere denn sich gerne wünscht von den Fans. Und Shop ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Das heißt, ich kümmere mich drum, was für Artikel reinkommen, bestell die, guck mir die an, lass die halt dann branden, gravieren etc. Und meine Mama macht den Online-Versand dann. Also es ist sie alles noch in Familienhand. Und es gibt ja auch wieder 2, 3 Artikel, die mir schon jetzt wieder im Kopf rumschwirren, weil es ein paar Leute gibt, die sagen, könnt ihr nicht das und das und das machen, und ist aber auf der anderen Seite für uns natürlich auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Stütze, der Shop. Also ohne den Shop würde es mager aussehen, ne?
Ja, Interessant fand ich, dass ihr die Schandmaul Merchandising GbR gegründet habt, und zwar der Sänger der Band, Thomas Lindner, und du zusammen. Und offenbar hilft deine Mutter auch noch dabei, richtig?
Ja, das aber das mit der Merchandise GbR hat einfach nur steuerliche Hintergründe, ja, weil es einfach leichter ist, die Mehrwertsteuersätze auseinanderzuhalten. Und Merchandise ist immer mit 19%, Gagen sind immer 7%, und das hat einfach auf dem Papier ist es leichter für den Steuerberater, weil es zwei verschiedene Ordner gibt und weil zum Beispiel auch eine Merchandising GbR Gewerbesteuer zahlt und eine Band nicht, und deswegen ja, was einfach einfacher ist zu trennen.
Ja, aber interessant daran für die Bands zu wissen ist, finde ich, dass du quasi ja Mitinhaber mehrerer Firmen bist und dass du, soweit ich das übers Internet verfolgen konnte, betreibst du einen immensen Aufwand für die Band, kann man so sagen, oder?
Ja, ich meine, gut, jede Band braucht entweder, haben sie ihr externes Management oder es gibt halt den internen, und bei uns ist es halt so eine Mischung aus intern und extern, sprich, also ich mache einen Großteil des Managements zusammen mit unserem Tourneebegleiter, mit dem Dirk Fersig, der seit Jahren bei uns mit an Bord ist, und da teilt sich das so ein bisschen auf. Ich bin für die internen Geschichten und mit der Kommunikation mit Plattenfirmen und Promo-Abteilung irgendwie zuständig, und er macht halt die ganzen Booking- und Bühnenanweisungsgeschichten, und das ergänzt sich ganz gut. Also wir hätten es auch komplett extern vergeben können, dann wird mein Name vielleicht nicht so oft auftauchen, aber damit haben wir nicht die besten Erfahrungen gemacht.
Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, nicht alles aus der Hand geben. Ich glaube, dass das ja maßgeblich zu eurem Erfolg beiträgt, oder? Dass du da immer die Finger drin hast, und auch, ich glaube, du könntest immer mindestens mit einem Vetorecht, also nicht die Band vetot, sondern ihr habt noch eine zweite Band, der Sänger.
Ja, ich weiß schon.
Ja, die Leute, die zuhören, wissen es eventuell nicht. Aber ich wette, du könntest immer sagen, nee, so wollen wir es nicht machen, wir wollen es anders machen, oder?
Nee, also unterm Strich sind wir komplett demokratisch. Also wirklich, es entscheidet immer die Mehrheit, außer bei ganz schwerwiegenden Geschichten, wie wenn es vielleicht mal darum geht, irgendwelche Partner zu wechseln, also sprich irgendwelche Crewmitglieder oder sonst irgendwas, dann muss es wirklich eine einstimmige Meinung sein. Ansonsten habe ich, sagen wir mal, durch meinen Einblick in die Arbeit, weil ich ja wirklich jeden Tag mehrere Stunden damit verbringe, einfach vielleicht die besseren Argumente oder kann vielleicht ein bisschen besser abschätzen, was das Sinnvollere ist.
Ja, die besseren Einsichten einfach in das.
Richtig, ja. Richtig.
Okay, eine Zahl würde ich gerne noch nennen. Ihr habt über 3 Millionen Videoklicks bei YouTube. Ich hab ein paar Videos zusammengerechnet, aber so eure Top-Videos gehen locker über 3 Millionen. Wenn ich noch weitergerechnet hätte, wäre ich wahrscheinlich auf 4-5 Millionen gekommen. Was ich interessant fand, vielleicht eine Frage vorweg, bevor wir zu dieser Busgeschichte kommen. Ich habe von euch kein so richtig gedrehtes Video gefunden und auch keine Live-Aufnahme. Ist das Absicht, dass ihr sowas nicht bei YouTube habt, oder ist das Zufall?
Ne, das ist Absicht. Zum einen haben wir kein gedrehtes Video bis jetzt, weil wir wollten Geld nicht für solche Dinge ausgeben, weil MTV, Viva ja, A tot sind und B sie uns nicht spielen. Das andere ist leider das Problem, dass es ja mit YouTube und der GEMA irgendwelche Probleme gab und deswegen alle Videos runtergenommen wurden.
Ja, genau.
Also es gab Live-Videos von uns, von DVDs und so, die wurden runtergenommen. Und die Geschichten, die halt teilweise von den Leuten mit irgendwelchen Handycams gedreht sind, die werden halt runtergenommen, weil sie halt von der Qualität so schlecht sind, dass die Plattenfirma sagt, lieber runter, als dass die Leute ein falsches Bild irgendwie von der Kapelle kriegen.
Ja, in dem Fall Fame Recordings, richtig?
Richtig.
Die Firma von Kurt Kress.
Richtig.
Ein legendärer Schlagzeuger aus Deutschland. okay, also zudem ist eure Geigerin momentan sehr umtriebig. Anna-Katharina Neuland heißt ihr Projekt und sie heißt Anna-Katharina Krenzleiner und bringt gerade ein Soloalbum raus. Und eure beiden Frauen in der Band machen irgendwie Spielkurse Agatharit oder so? Also ihr... Okay, ich will damit nur andeuten, ihr seid umtriebig mit der Band unterwegs.
Naja, also es hat irgendwie, die Birgit hat ein eigenes Solo-Projekt, das nennt sich Saba. Ja. Die Band gab es auch schon, bevor es Schandmaul gab, aber sie hat dann aus Zeitgründen quasi bei Saba aufgehört, hat das aber irgendwie weiter betrieben. Da hat sie jetzt ihr zweites Album veröffentlicht und die Anna veröffentlicht auch ihr zweites Album. Und wir Männer, wie du vorher schon gesagt hast, also wir 4 Jungs haben mit einem befreundeten Keyboarder aus Oldenburg noch die Band Veto, aus der quasi Schandmaul entstanden ist. Also es hat so jeder noch so seine Spielwiese neben Schandmaul, wo man vielleicht mal Sachen und Ideen verwirklichen kann, die vielleicht bei Schandmaul vielleicht nur stiefmütterlich behandelt werden würden. Ne?
Ja, Veto ist ja um einiges härter als Schandmaul.
Richtig, es ist thematisch auch irgendwie aktueller und einfach härter, und das würde sich einfach so mit der folkloristischen Attitüde, wie wir es verstehen, nicht verstehen, und deswegen trennen wir das ganz klar und Genau, wenn die Mädels eben Sachen haben, die jetzt vielleicht nicht bei Standard zu unterbringen sind, dann haben sie ihre eigenen Projekte. Es ist ja schade um die vielen Melodien und Ideen, die da in den Köpfen umgeistern. Und Birgit nebenbei gibt halt noch Spielkurse für Sackpfeife, Schalmein und sowas mit ein paar anderen befreundeten Musikern. Und Anna hat da, glaube ich, auch mal einen Drehleierkurs gegeben und so. Also es wird nicht langweilig, ne?
Ja. Wenn ich kurz den Tipp für Musiker da rausziehen darf, also bevor man sozusagen versucht, irgendwelche Ideen in die Band reinzupressen, ist es meistens geschickter, eine nächste Band zu gründen und dann auch nicht eifersüchtig drauf zu sein, richtig?
Also das haben viele. Man muss ja nicht eine nächste Band gründen, aber es ist immer die Gefahr eben, dass Leute meinen, sie hätten da gerade eine coole Melodie oder eine coole Idee und die muss dann so sein, weil sie der Sänger sind oder weiß der Kuckuck was oder weil sie meinen, dass sie musikalisch mehr zu sagen haben. Damit hemmt man aber andere Bandmitglieder. Also es ist besser, eine Idee vielleicht mal länger in der Schublade liegen zu lassen oder vielleicht ein Side-Projekt zu benutzen, als irgendwie mit aller Gewalt seinen Stiefel durchzusetzen. Das funktioniert nicht.
Ja, und offenbar löst ihr es gut bei euch in der Band. Einen kurzen Hinweis würde ich doch noch gerne. Euer Sänger Thomas Lindner arbeitet auch oder hat zumindest eine E-Mail-Adresse bei der Veranstaltungsfirma Rain Age. Hat das auch was mit euch zu tun oder ist das Zufall?
Die Veranstaltungsfirma Rainage ist einfach seit 11 Jahren unsere Partnerfirma für Produktionen. Ja. Und unser Lichttechniker, der Martin Heining, der wirklich seit 11 Jahren auch bei uns am Lichtpult steht, arbeitet für die Firma Rainage, ist unser Produktionsleiter, unser technischer Leiter. Und unsere ganzen technischen Geräte, Truck, alles Mögliche beziehen wir immer über die Firma Rainage. Und deswegen hat Thomas sich da irgendwie eine Rainage-Adresse geben lassen.
Ah, okay. Also,
das ist der einzige Hintergrund.
Ah, okay. Ich dachte, er ist vielleicht noch Mitinhaber der Firma oder so. Aber okay. Wie auch immer, ihr seid mit euren Partnern zumindest so eng, dass ihr sogar eine E-Mail-Adresse da kriegt.
Ja, das ist alles sehr family. Und wie gesagt, es gibt auch, glaube ich, wenig Bands, wo der Lichttechniker seit 11 Jahren mit dabei ist. Also dieses Crewmitglied, der Martin, war wirklich beim allerersten Konzert schon dabei und das ist auch sehr beachtlich, was er für einen Werdegang hinter sich hat. Der macht mittlerweile Produktionsleitung für U2, Coldplay und Madonna im Olympiastadion und nebenbei macht er halt auch Schandmaul, weil er seit elf Jahren halt diese Band betreut und das ist halt auch interessant, wie Leute so quasi ihr Hobby zum Beruf machen und mit uns auch oder auch selber groß geworden sind. Ne?
Ja. Ja, ihr seid richtig gewachsen in diese Sache. Ihr habt die ersten 2 Jahre ohne Plattenvertrag gespielt, richtig?
Mhm.
Okay, mit Produktion meintest du gerade Live-Produktion, nehme ich mal ganz stark an.
Ja, genau, nur Live-Produktion, weil wenn wir auf Tour fahren, haben wir immer eigene PA, eigenes Licht, also wir haben eigentlich alles selber dabei. Man braucht also quasi nur eine Halle und Barriers hinstellen, den Rest bringen wir selber mit.
Ja, auch da wieder Kontrolle übernommen.
Ja, was heißt Kontrolle übernommen? Es ist das Equipment, was wir haben wollen. B hat der örtliche Veranstalter, die wir seit vielen Jahren kennen, kein Gehassel, dass er irgendwelches Zeug in die Halle karren muss. Wir kommen eh mit zwei 40-Tonnern. Mhm. Unsere Jungs haben jeden Tag dasselbe Equipment, also gerade was Ton betrifft, jeden Tag dasselbe Mischpult mit den Grundeinstellungen vom Vortag. Das ist halt einfach mal eine qualitative Frage.
Ja. Apropos qualitative Frage, Mensch, nun kommen wir doch auf ein Thema. Ich sag ja, ihr habt viele Inhalte. Ihr habt einen eigenen Download-Shop.
Richtig.
Und bietet da die MP3s, ich glaube, in 320 Kilobyte pro Sekunde an, oder?
Ja, ich bin ein bisschen der Technik-Dead bei uns.
Okay, aber in hoher Qualität. Ja, also in hoher Qualität auf jeden Fall.
Das auf alle Fälle, ja klar. Also ich meine, wenn jemand das Geld ausgibt, dann soll er auch die Best oder eine große mögliche Qualität kriegen, ist ja ganz klar. Ne?
Ja. Zu dieser Busaktion. Ich kam da drauf, weil ich mit Bernd Schweiner mich hier in Berlin getroffen habe. Bernd Schweiner kennst du natürlich vom Rockbüro Süd.
Klar. Klar.
Bayerischer Rockintendant für die Zuhörer. Und wir waren hier zusammen Pizza essen und dann hat er mir von eurer Aktion erzählt mit den Bussen. Da habe ich gesagt, das hat die Band nicht gemacht, oder? Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
Naja, die Idee ist zum Beispiel, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, auf einer Veto-Tournee entstanden. Ne? Wir waren mit Veto auf Tour und standen nachmittags an einem Off-Day in Bonn herum und dann kam eben der Martin, unser Lichttechniker, unser technischer Leiter, um die Ecke nachmittags beim Kaffee trinken und meinte so, eigentlich müsste man ja zum 10-jährigen Jubiläum, also wir haben unser 10-jähriges Schandmaul-Jubiläum geplant, müsste man doch vielleicht sowas machen, wie das die Fußballvereine so anbieten. Also wenn irgendwie, weißt du, der FC Bayern spielt in Stuttgart, dann gibt es ja auch diese Busreisen und so. Und hat das einfach mal so in den Raum geworfen und dann haben Dirk, also mein Managerkollege und ich, so einfach diese Idee aufgegriffen und haben so ein bisschen rumgesponnen und die quasi auf Machbarkeit geprüft und sind halt sehr schnell auf kompetente Busunternehmen gestoßen. Und dann war es eigentlich, es war schon viel Arbeit, aber eigentlich war es dann nur noch eine Aufgabe, quasi die entsprechenden Jugendherbergskapazitäten zu eruieren und auch zu buchen. Wir haben mit, glaube ich, vier Bussen, es sind ja vier Routen gewesen, mit vier Bussen angefangen, das den Leuten anzubieten. Und dann, die waren halt so begehrt, diese Tickets, weil wir zum Beispiel auch als Kostengrundlage mal ein Bahnticket genommen haben, so von Köln nach München hin und zurück, plus Konzert, plus Jugendherberge und so. Wir haben mal ausgerechnet, dass allein so ein Bahnticket würde mehr kosten als das, was wir anbieten, inklusive Konzert und Übernachtung, ja. Dementsprechend waren die Tickets halt auch schnell vergriffen und wir mussten halt schauen, dass wir ratzfatz schnell Jugendherberge nachliefern konnten, weil die Leute uns wirklich die Haare vom Kopf gekauft haben.
Und es blieb auch nicht, ja.
Ja, somit haben wir halt, wir haben halt 22 Busse halt gechartert, a 50 Personen. Ja. Es waren halt dann 1100 Menschen mit den Bussen aus Deutschland in München, die sonst vielleicht gar nicht gekommen wären oder nur vereinzelt vielleicht und sich mit Sicherheit das Vierfache an Geld ausgegeben hätten. Ne?
Ja, also ich meine, von den 1100 wäre wahrscheinlich nicht mal die Hälfte gekommen, schätze ich.
Natürlich
so,
nicht.
So wie ich Konzertbesucher einschätze. Ja, aber wenn die so ein Angebot kriegen von der Band, was jetzt bei jeder Band wahrscheinlich sofort aufpoppt, ist, hattet ihr da initial Sozialkosten. Also musstet ihr vorher was Großes investieren, habt ihr was Großes riskiert und so weiter?
Nein, man hat eigentlich, das Risiko ist eigentlich relativ absehbar, weil man halt, wir haben ja erstmal mit vier Bussen angefangen und das Busunternehmen war natürlich auch so gestaffelt, dass sie sagen, dass auch wenn ihr 50-Sitz-Bus nicht voll bekommt, wir haben auch 25er oder wir fahren auch mit Sprintern, wo nur 9 Leute reinpassen. Mhm. Ja. Also die waren sehr kooperativ, dann hätte man wahrscheinlich drauf gezahlt, wenn man für 9 Leute oder für 15 Leute das chartert, zahlt man bei sowas drauf, aber das Risiko war so minimal, dass man die Jugendherbergen auch erst so ein halbes Jahr vorher anzahlen musste und man hat ja Ticketverkäufe gehabt, sprich das Geld kam rein und man musste es halt weiterreichen an die Busunternehmen, an die Jugendherbergen, das war halt ein durchlaufender Posten. Also somit war das Risiko nicht so immens.
Ja, und gut, Versicherung und so lief dann wahrscheinlich direkt über das Busunternehmen.
Naja gut, klar, die Busunternehmen haben eine eigene Versicherung, ist ja ganz klar, Personenbeförderung betreiben und wir als Veranstalter mussten halt in München eine Veranstalterhaftpflicht für die Veranstaltung selber abschließen. Das hat aber nichts mit den Bustouren zu tun.
Selbstverständlich. Okay, also ich fand die Aktion super und war, als mir das der Bernd so umriss, dachte ich so, das ist doch also unfassbar, dass darauf noch nicht viel mehr Bands gekommen sind. Das könnte ja quasi jede Band anbieten oder so fast jede.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass man was Besonderes bieten muss. Also das war ein einmaliges Konzert, wo wir 3 Stunden gespielt haben mit DVD-Aufnahme, genau an dem Tag, an dem wir 10 Jahre alt geworden sind. Das kann man jetzt nicht bei einer Tournee bringen, ja. Da muss man schon irgendwie ein Special Event den Leuten anbieten. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht, dass viele Bands auf manche Sachen nicht kommen, wundert mich selber, weil wir machen ja auch jedes Jahr Fan-Treffen.
Ja, das habt ihr kombiniert damit, ne?
Nee, das oder? War dann wieder was anderes. Vor 2 Jahren haben wir ein Schiff auf dem Rhein gemietet und sind mit 600 Leuten den ganzen Nachmittag am Rhein rauf und runter geschippert und haben parallel dazu Musik gemacht. Also das sind nur Ideen, die sind manchmal ein bisschen irre, aber es funktioniert und die Fans danken es einem total und ich wundere das echt oft, warum manche Bands einfach so unkreativ sind, wenn es um ihre Fans geht.
Ja. Hammermäßig, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, ich habe mir Videos auf YouTube angeguckt von Fans, die da hingefahren sind. Die haben also im Bus gesungen und gejohlt und haben sich allein über die Busfahrt gefreut. Und das muss man sich als Band mal vorstellen. Da sitzt jemand stundenlang in einem Bus und freut sich schon drauf, das Konzert zu sehen. Er sieht schon andere Fans und ich meine, der ist emotional so aufgeladen, wenn er schon zum Konzert kommt.
Ja. Ja. Wir haben ja noch so Schmankerl gemacht, wir haben dann noch eine DVD abgedreht mit Begrüßungsworten zu den jeweiligen Bustouren und dann gab es noch, auf jedem Sitzplatz lag ein Schandmaul-Jute-Beutel und der war halt gefüllt mit Mao-Am, Snickers, Sunkies und haben wir noch ein Programmheft gemacht. Das lag halt auch drin, sodass die Leute so ein bisschen auch so ihr Lunchpaket, so wie von Muttern, ne, hatten und da haben sich halt auch die Leute tierisch drüber gefreut. Und das sind einfach, weißt du, das sind Sachen, die muss man halt organisieren, das ist eine große logistische Geschichte, aber das dann kostet so ein Beutel unterm Strich irgendwie 3, 4, 5 Euro. Dafür versuchst du ins Programm ein paar Anzeigen schalten zu lassen von bekannten Plattenfirmen etc., ja. Dann kriegst du das Geld auch wieder rein. Also du musst nicht ein totales Risikofass aufmachen für solche Geschichten. Du musst dir nur ein bisschen Gedanken machen und Herzblut reinstecken.
Ja, also das kann man so sacken lassen, finde ich. Ich habe gestern mit zwei Künstlern gesprochen, die gerade ihr Musikprojekt da genauer aufstellen wollen und so weiter. Und die hatten unglaubliche Angst vor so einer Initialinvestition sozusagen. Die muss dir vorstellen, die wollen gerade starten und irgendwie eine Karriere starten und so. Und dann sagen, wo sollen wir das ganze Geld herkriegen? Da habe ich gesagt, ihr müsst nicht so irre viel investieren am Anfang. Es macht keinen Sinn zu Anfang 10.000 CDs zu pressen oder irgendwie. Ja, ich meine, ihr hättet wahrscheinlich auch nicht, ihr seid ja sehr intelligente Leute, ihr hättet wahrscheinlich nicht 22 Busse gemietet und dann mal abgewartet, ja.
Nein, das ist immer peu à peu, das ist halt eine Verhandlungssache auch und man muss ja mit den entsprechenden Leuten reden und ich meine, als wir unser erstes T-Shirt gedruckt haben, haben wir auch nicht 500 Stück drucken lassen, sondern haben halt 50 machen lassen. 50 sind dann vielleicht teurer, als wenn ich gleich eine 500er Auflage mache, aber ich habe halt nicht das Risiko. Und manche Leute meinen immer, weil sie dann 2 Cent irgendwo sparen können, machen sie eine fette Auflage und dann sitzen sie auf dem Zeug rum.
Ja. Ja, und dann stellen sie möglicherweise, wie du ja schon zu Anfang sagtest, ihr forscht oder ihr hört zumindest den Fans zu, was sie haben wollen, richtig?
Ja, ganz. Also wir sind sehr, sehr aktiv und untriebig, was so Forumsarbeit betrifft und Newsletter und wir binden da unsere Fans auch, wenn möglich, halt auch ein, damit wir so eine Art Meinungsforschung auch betreiben. Wir haben auch mal Umfragen gestartet bei Fantreffen, einfach mal um rauszufinden, wer ist das eigentlich, der so vornehmlich auf unsere Konzerte geht und oder wir haben Votings angeboten im Internet, Leute, wählt mal die Songs, die wir auf der nächsten Tour spielen sollen. Da haben wir auf der letzten Tour, das war so eine 10-Jahres Best-of-Tour, da haben wir in jeder Stadt eine andere Setliste gespielt, weil jede Stadt durfte ihre eigene Setliste wählen. Ja. Und das sind ja halt so Sachen, dass man ein bisschen seinen Fans halt auch mal zuhören muss und übers Internet ist es ja so einfach. Ich meine, jeder kennt ja oder man programmiert selber vielleicht auch, jeder kann doch sich irgendwelche Tools in seine Homepage reinbasteln, wo man sich so ein bisschen so eine Community aufbaut und die Leute danken es einem ja auch.
Ja, und zumindest abfragt und ein Feedback entgegennimmt und dergleichen. Ja.
Richtig. Und ich meine, wenn man am Anfang auf der Bühne steht, dann ist die Differenz zwischen Bühne und Publikum ja auch nicht groß. Da versucht man sogar eher die Leute nah an die Bühne ranzuholen und so. Und irgendwann fangen manche Leute an, wieder Distanzen aufzubauen zu den Leuten, die ihnen eigentlich ihre Miete zahlen. Und das ist so eine Philosophie, die wir halt gar nicht vertreten.
Ja, das habe ich schon gehört. Der Bernd sagte, das hat er mir so geschildert, hat gesagt, ihr seid den ganzen Tag per online irgendwie für die Leute erreichbar. Übrigens habe ich das gerade mal getestet und habe eurer Konzertagentur geschrieben, wann euer nächstes Konzert ist. Ich habe die E-Mail abgeschickt um 13.07 Uhr. Was glaubst du, wann ich eine Antwort bekommen habe von dem Andreas?
Ja. Vom Andreas wahrscheinlich 2 Minuten später oder 1 Minute später.
Naja, es waren 8 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ihm eine relativ dilettantische E-Mail geschrieben. Lieber Andreas, könntest du mir sagen, wann das nächste Konzert von Schandmaul ist und wie ich da bestmöglich hinkomme? Ja? Und 8 Minuten später, zack, hier, Info. Ja? Also, ja. Auch das, ich erwähne das in dieser Form, weil ich gestern mal wieder festgestellt habe, dass die Leute schon die falschen Partner anvisieren, ja. Und ich wette, ihr habt mit diesem Andreas habt ihr wahrscheinlich auf eine freundliche Art und Weise rausgefunden, dass der extrem zuverlässig ist. Nehme ich mal an.
Ja, du, ich meine, wir haben zwei wichtige Partner im Live-Bereich oder das ist ja, nee, eigentlich, in Wahrheit haben wir 4 Partner. Wir haben unsere Plattenfirma, die haben es von Anfang bis zum Ende. Wir haben diese Booking-Agentur, seitdem wir beim Andreas sind wir bei dem. Wir haben eine Firma, die heißt, das ist die Firma Headline aus Bonn, die mit mir zusammen das Management und die Live-Organisation macht. Die ist die erste Firma, die diese Position vertritt. Und es gibt die Firma Rainage, die seit 11 Jahren dabei ist. Da gab es noch nie einen einzigen Wechsel und das spricht halt auch für sich. Ja. Also das heißt ja nicht, dass man für alle Zukunft verheiratet ist, aber die Fluktuation ist gering.
Ja, naja. Lass mich kurz überlegen. Habt ihr noch weitere, sagen wir mal im weitesten Sinne, Marketingaktionen gemacht, wo du sagen würdest, Mensch, das müsste man auch noch erwähnen, außerhalb dieser Bustour?
Weil so, wie meinst du das Marketing?
Beispielsweise so eine Schiffsgeschichte. Wäre ja was sich eine Band, insbesondere eine Band aus Hamburg möglicherweise, abschauen könnte, ja. Oder aus Köln. Ja. Und ich glaube nicht, dass ihr darüber böse wärt, oder? Wenn die sagen, wir machen jetzt auch eine Schifftour.
Nein, du, ich wäre nicht böse darüber. Ich meine, das Rad kann man einfach nicht neu erfinden, ja. Also ist, also auch Musik gibt es immer mal wieder in ähnlicher Form, dass sie nochmal wieder irgendwie neu interpretiert wird und so. Und warum soll man nicht Ideen? Wir haben es ja quasi so ein bisschen vom Fußball abgeguckt, ja. Also ich meine, Ideen ist ja kein Ideenklau. Ich fände es schön, wenn gerade junge Bands einfach mal ein bisschen mehr da noch ein bisschen mehr Kreativität reinbekommen würden, um so eine Art Fanbindung so aufzubauen. Und viele junge Künstler sind ja der Meinung quasi, ich muss es nur schaffen, einen Plattenvertrag zu kriegen, dann stehen mir die Türen offen.
Ja.
Das stimmt ja gar nicht. Also man muss immer selber an sich arbeiten. Eine Plattenfirma ist nichts anderes als eine Bank, die dir Geld gibt, um sein Produkt irgendwie zu veröffentlichen. Aber wenn du selber nicht untriebig und kreativ bist, dann wirst du nicht weit kommen. Gerade heutzutage, wo es, ich meine, wir schießen uns ja tot mit Neuveröffentlichungen und MySpace und YouTube und hast du nicht gesehen. Und man muss sich halt von der breiten Masse abheben mit Ideen und mit Kreativität.
Ja, ich bin immer wieder überrascht, was die Leute denken, was alles passiert, wenn sie einen Plattendeal bekommen. Ja. was dann alles angeblich passieren würde. Ja, da muss man vielleicht mal aufklären und sagen, eine Plattenfirma hat halt den Wunsch, Platten zu verkaufen, aber nicht primär unbedingt jetzt Fans zu binden. Möglicherweise unternehmen die da auch ein bisschen was. Aber als Band sollte man da meiner Meinung nach führend sein. Und alle sehr erfolgreichen Bands, die ich kenne, machen das auch so. Also von Tokyo Hotel, Rammstein und so weiter.
Richtig. Und das ist halt auch so eine Sache, weißt du, wir haben ja auch oft Support-Bands bei uns auf Tourneen dabei gehabt. Und es ist zum Beispiel auch so eine Tradition bei uns in der Band. Ich laufe den ganzen Tag mit meiner Digicam rum und mache Bilder, so Impressionen vor, hinter und neben der Bühne. Davon wähle ich dann immer 9 Bilder aus und die werden in eine Galerie am nächsten Tag geladen. Und unser Gitarrist schreibt traditionell seit Jahren einen kurzen Tourbericht dieses Tages dazu. Bei uns in der Galerie, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Bilder da drin sind, weil wir zu jedem Konzert eben diese Galerien seit Jahren hochladen. Mhm. Und das machen wir aber auch natürlich jedes Mal, wenn wir dann in Hamburg oder in Köln vor 2.500 Leuten gespielt haben. Wenn ich mir dann unsere Vorbands anschaue, die so immer wissen wollen, ja, wie kommt man denn so weit und so viel, ich dann sage, hey, wart ihr heute schon im Forum, habt ihr die Fragen an die Fragen von den Fans beantwortet, habt ihr die Galerie hochgeladen, dann kamen da immer so Sachen wie, ach ja, machen wir dann nach der Tour und so. Dann ist aber der Drive raus. Die Leute sind am übernächsten Tag sehr untriebig in deinem Forum und gucken nach, was hat die Band gestern gemacht oder was gibt's für Kommentare. Eine Woche später ist das vergessen. Und gerade als junge Band, wenn ich mir dann die Chance entgehen lasse, fahre auf Tour, schneide vielleicht musikalisch noch gut ab und dann bin ich zu faul, am nächsten Tag meine Hausaufgaben zu machen, dann kann ich denen nicht helfen. Ja? Das ist selber schuld.
Ja. Stefan, dazu kannst also selbst ich nichts ergänzen. Du hast es also perfekt auf den Punkt gebracht. Ich kann nur wieder von meinem kleinen Ereignis gestern erzählen. Da gab es also ein großes Printmedienaufkommen. Da hat dieser Act hatte es geschafft, eine relativ große Printzeitung mit extrem vielen Lesern zu kriegen. Und es gab keine Möglichkeit, auf der Webseite irgendwas zu bestellen. Es gab keine Möglichkeit, sich in Newsletter einzutragen und auch sonst nichts.
Mhm.
Und wo man so denkt,
Chance vertan so ein bisschen, ne?
Shit, schade, ne? Vielleicht noch ein paar Worte zu eurem Newcomer-Music. In welcher Form setzt ihr euch für Newcomer-Bands ein?
Es ist echt ein leidiges Thema, ne? Weil wir haben das jetzt 3 Jahre lang gemacht. Also das war die Idee, sagen wir mal so, das Know-how, was wir uns in den letzten Jahren so angeeignet haben, auch oft mal mit einer blutigen Nase, weil man halt irgendwie Fehlentscheidungen trifft.
Was ausprobiert hat.
Bitte was?
Etwas ausprobiert hat.
Ja, oder wenn man auf die Schnauze gefallen ist mit falschen Leuten und so weiter, ja. Oder finanziell falsche Entscheidungen getroffen und so weiter. Einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben, jungen, willigen Musikern zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir halt Ausschreibungen gemacht, dass sich die Bands bei uns bewerben müssen. Grundvoraussetzung war auch, dass ein Bewerbungsschreiben eine Form hat, eine gewisse, so als wenn ich mich um einen Job bemühe, sprich ein schönes Foto, ein schöner Text, der vielleicht nicht auf der Druckertestseite hinten drauf gedruckt ist, eine CD mit 3 Titeln, eine Homepage etc., so wie man sich halt auch bewirbt, wenn man einen Job haben will.
Ja.
Und selbst bei diesen Bewerbungen war so viel Scheißdreck dabei, wo ich mir sage, ihr steht mir meine Zeit, das ist echt eine Frechheit, dass ihr euch mit diesem Material hier bewerbt, ja, so handschriftlich auf dem Bierfilz irgendwas gekritzelt,
Wenn ich
nichtsdestotrotz, wir haben halt dann immer vier Bands ausgewählt und die sollten dann auch in München halt gegeneinander spielen. Das heißt, gegeneinander, die sollten halt spielen, um wirklich um die Live-Qualität dieser Bands auch zu testen. Diese vier Bands sind dann eben nach Altegersheim zum Bernd Schweine in das Seminar eingeladen worden, wo wir dann unsere Plattenfirma, Bookingfirma, Produktionsfirma eingeladen haben, um Referate zu halten, um Fragen zu beantworten. Also man kommt als junger Musiker an Leute ran, die sonst keine Zeit für dich haben. Ja. Und die Siegerband quasi durfte uns ein Jahr lang Löcher im Bauch fragen und wir haben halt versucht, billig T-Shirts für die zu drucken, haben ein Mastering für eine CD organisiert etc. Und in diesen 3 Jahren, ich sag's dir, gab es nur eine einzige Band, die wirklich Bock hat. Der Rest, das sind einfach alles, die wollen zwar irgendwie berühmt werden, aber haben keinen Bock auf eine Minute Arbeit.
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ich war mal Produktmanager in einer Plattenfirma bei der BMG. Und wir haben dort Demo-Tapes erhalten. Ich war zwar kein A&R-Manager, aber genau dieses Bild, was du gerade widerspiegelst, ja, was du gerade wiedergibst, das hat sich auch in diesen Demos gefunden.
Und das ist krass, gell?
Ich war wirklich von den Socken und es tut mir für viele A&R-Manager, die in Plattenfirmen heute sitzen, tut es mir manchmal noch leid, was die sich teilweise anhören müssen. Also da schicken Bands Sachen hin, da würde niemand auf die Idee kommen, sich auch nur für einen, keine Ahnung, eine Assistentenstelle bei McDonald's zu bewerben, ja?
Ja, richtig.
Selbst da würden die ein bisschen mehr Aufwand betreiben und es gibt also wirklich Bands, die brennen ihre CD, schreiben mit Handschrift irgendwas drauf, schicken das in einem braunen Umschlag los und und dann hoffen sie, ja, worauf hoffen sie dann, ja?
Oder
ja, dann,
das ist, naja. Ich verstehe es überhaupt nicht und ich finde es so, wir haben auch zum Bernd jetzt gesagt, wir lassen diesen Newcomer-Wettbewerb, weil wir echt frustriert sind. Wir machen das seit 3 Jahren und in den 3 Jahren habe ich mir so viele Bands und so viele Demo-Tapes angehört und mit so vielen Musikern gesprochen und es gab ja 3 Sieger, von diesen 3 Siegern, ist nur eine Band wirklich cool, mit denen arbeite ich heute noch, mit denen habe ich mich letzte Woche wieder getroffen, da sind wir gerade dran, einen Promoter-Deal, einen Tour-Deal für die zu kriegen und so weiter. Ja. Der Rest, keine Ahnung, die einen haben dann plötzlich gesagt, ja, ihr Manager, ja, wer auch immer das ist, möchte nicht mit Schandmann in Verbindung gebracht werden, dann gehen wir auch so,
hä?
Aha.
Ja, weil okay.
Leute, die nächsten, da war ich gerade im Urlaub, da war ich mal einmal im Urlaub und die Band wurde ausgewählt, bin ich aus Australien zurückgekommen, bin zu denen auf ein Konzert gefahren, um mir die anzuschauen. Die haben mich nicht mal auf die Gästeliste geschrieben. Also so, und da denke ich mir so, warum macht ihr bei so einem Wettbewerb mit? Warum wollt ihr da gewinnen? Warum nehmt ihr anderen Bands die Plätze weg? Und warum habt ihr denn keinen Bock mit uns zu reden? Ich meine, also ich verstehe es überhaupt nicht. Wir waren echt frustriert.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, da habt ihr ja wahrscheinlich ziemlich heftig Arbeit reingesteckt. Ich meine, ihr habt einen Workshop. Ihr habt einen Workshop gegeben da in diesem Rockbüro Süd. Ihr seid dann ein Jahr lang, ja, habt ihr ein Coaching gratis angeboten, wo, also die euch, du sagtest, sie konnten euch Löcher in den Bauch fragen. Ich nehme an, dann ja. haben die haben eure Nummern gekriegt und konnten euch immer anrufen.
Alles. Und es gab genau eine Band, mit denen arbeite ich immer noch zusammen.
Ja,
eine
heißen?
Nette Band, die heißen Luna Taraxis aus München. Luna mit Doppel-O, Luna Taraxis ist irgendwas Griechisches, ich kann es mir nicht merken. Eine wirklich nette, geile, engagierte Band und die wollen und die tut's mir so weh, dass es so langsam geht. Vielleicht ist es auch gut, dass es langsam geht, ja. Und die letzte Siegerband, die haben so ein bisschen Reggae-Musik gemacht, die da nichts mit uns zu tun hatten, haben wollten, da hat unser Booker, der Andreas Walser, hat sofort einen Slot auf ein Chiemsee-Reggae für die organisiert. Ja, wenn man aber seine E-Mails nicht beantwortet und nicht zurückruft, dann kriegt man halt den Slot nicht. Ich meine, überlege mal.
Mir fehlen die Worte, ja, also ich meine E-Mail.
Uns auch. Und ich denke mir wirklich, weißt du, wir haben natürlich mit diesem Pickup, den wir gewonnen haben, den Rockpreis, haben wir ein schönes Preisgeld von 5.000 Euro gekriegt, aber deswegen haben wir es nicht gemacht, aber dieser Wettbewerb hat uns auch jedes Jahr 2.000 Euro gekostet, weil wir haben Backstage gemietet, wir haben Crew gemietet, wir haben Catering gekauft, wir haben die Bands, die Fahrtkosten gezahlt, wir haben teilweise Hotels gezahlt, einfach aus Spaß, weil wir das halt cool fanden. Und wenn dann so wenig positive Resonanz kommt, dann sagt man sich wirklich, hey Leute, teil mal die 2000 Euro von der Bandkasse auf, fährt jeder ein Wochenende mit seinem Freund oder Freundin in Urlaub, gut ist, komm.
Ja.
Weil man ist dann echt frustriert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, gerade Bands schreien ja immer danach, warum Plattenfirmen jetzt keine Bands mehr aufbauen. Ich bezweifle, ob sie das jemals getan haben. Aber weil, ja, andererseits, man kann da... finde ich auch sagen, warum sollten sie? Es ist ein Wirtschaft und aber gut, das wäre eine andere Diskussion. Aber ihr habt's versucht, auch mit Herzblut versucht. Und dann so einen auf die Nase zu kriegen, quasi, ist natürlich ein bisschen heavy, ne? Naja, ich würde da gern das Gespräch beenden, und zwar mit, wenn du magst, die wichtigsten Tipps für eine junge Band, wenn du sagst, ey, ihr wollt eine Karriere starten als Musiker, du lebst als Musiker, du bist beruflich Rockdrummer, richtig?
Richtig, ja.
Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was ihr mit Chantma oder was du gemacht hast?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir alle sechs in der Band richtig gemacht haben, ist, dass wir parallel zu den anfänglichen zu den Anfängen von Chantma, dass jeder seine Ausbildung fertig gemacht hat. Also dass wir alle zum Teil Ingenieure, Architekten oder weiß ich nicht, irgendwas Musikalisches als Ausbildung gemacht haben. Wir haben nie zu sechs von heute auf morgen irgendwie gesagt, so, jetzt leben wir von dieser Band. Wir haben das ganz kontinuierlich und ganz langsam aufgebaut, Schritt für Schritt. Erst hat einer nur von der Musik gelebt, dann zwei weitere mit einem Bein im alten Beruf, mit einem Bein in der Band. Und das ging so peu à peu, so bis so nach 8 Jahren dann 6 Leute davon gelebt haben oder leben konnten. Und dieses Fundament sich aufbauen, also A, dieses Finanzielle, dass man immer was Vernünftiges gelernt hat, wo man zurück kann, und auch ein Fundament sich aufbaut in puncto eben Fanarbeit und eine ordentliche Crew, also eine ordentliche Peripherie, die man sich aufbaut, ist, glaube ich, so das A und O, und dass man nichts überhetzt irgendwie. Das ist nicht gut. Also lieber einen Schritt langsamer, als sich irgendwie da verdaddeln.
Langsamer, aber jetzt geht ihr doch, kann man so sagen, mit den letzten Alben regelmäßig hoch in die Charts. Ne?
Ja, ich meine, es ist ja auch leider traurig, wie schwach die Charts geworden sind, muss man ja leider auch dazu sagen. Ja. Du weißt es ja selber, ja, du bist ja vom Fach. Es ist ja heute fast keine Kunst mehr, in die Top 100 zu kommen. Es ist natürlich für uns aber auch ein Beweis, dass man diese Musik, der man uns schon vor 10 Jahren gesagt hat, das gibt es in 2 Jahren nicht mehr, und wir sind ja schon ein bisschen wir sind ja schon anders als viele anderen Bands. Ja. Und trotz ohne Rundfunk und Medien und dem ganzen Pipapo, da regelmäßig irgendwie in die Top 10 oder nah ranzukommen, ist halt schon ganz beachtlich. Also, und wenn man so überlegt, dass die Band mit diesen seltsamen Namen und den komischen Instrumenten jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren 500.000 Platten verkauft hat, dann bin ich halt auch ein bisschen stolz drauf. Ne? Also.
Verständlicherweise und auch völlig zu Recht, wie ich finde. Ja, also das kann man einfach so sagen. Ich meine, ihr habt da eine Band aufgebaut über Jahre, ja. Und ja, Stefan, ich fand es sehr nett, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder sprechen, vielleicht zu einem anderen Thema, zum ähnlichen Thema. Gerne. Und ich glaube, es war erneut sehr informativ für Musiker, waren super viele Tipps dabei. Und ich danke dir für deinen positiven Spirit. Ich höre dein Aquarium jetzt im Hintergrund.
Ja, es plätschert so. Ich mache jetzt da weiter gleich.
Und jo, alles klar. Bis dann, danke. Stefan. Tschüss. Weitere Infos für Musiker auf www.bandologie.de.